Corporates Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur vierten Folge des Podcasts Neues Lernen. Wir haben eine kleine Pfingstpause gemacht, die wir aber natürlich genutzt haben, um uns selbst auch mal wieder fortzubilden. Wir waren auf der Messe LearnTech, wir waren auf dem Barcamp der Corporate Learning Community und natürlich haben wir uns viel Zeit genommen, um diesen Podcast zu produzieren.
Und sind hier heute mit einem Thema, das Christina schon beim ersten Workshop für unseren Podcast vorgeschlagen hat. Das wollte sie unbedingt mal in den Podcast nehmen, nämlich das Thema selbstverantwortliches Lernen. Was brauchen wir dafür? Christina, warum eigentlich? Warum treibt dich das so um?
Ich kann es gar nicht ganz genau sagen, aber irgendwie, finde ich, wabert dieses Thema ja schon ewig eigentlich in der Personalentwicklung rum. Und dann gibt es immer mal gute Unternehmen, die das auch total vorantreiben und umsetzen. Und gleichzeitig finde ich, dass so in der großen Masse immer noch ein Gap ist zwischen Theorie und Praxis. Also wir wissen, was selbstverantwortliches Lernen ist, aber so richtig in der Praxis angekommen, wenn man auch einfach Mitarbeitende außerhalb der Personalentwicklung fragt, ist es nicht, finde ich. Und deswegen dachte ich, wir sprechen einfach mal darüber und ganz ehrlich, wird es auch nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen, weil es wirklich ein Thema ist, das sehr, sehr groß ist. Und darum haben wir heute mal eine Wissenschaftlerin eingeladen, mit der wir nochmal über die Grundlagen des selbstverantwortlichen Lernens sprechen. Und wir haben zwei KollegInnen zum Gespräch eingeladen, die eine Lern-App entwickeln, die das selbstverantwortliche Lernen stützen soll. Und mit den beiden blicken wir auch einfach mal in den Markt und schauen, welche Lerntrends es gibt.
Den wissenschaftlichen Hintergrund hat uns Anja Schmitz, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim, gegeben.
In dieser Idee, dass ich sage, ich muss Arbeiten betrachten, ich muss meine Technologien betrachten, ich muss die Formate betrachten und Lern- und Arbeitskultur, haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, um wirklich den Nährboden zu bereiten, dafür, dass die Lernenden Eigenverantwortung übernehmen.
Und die beiden Kolleginnen, die hier bei uns im Studio waren, sind Basti Koch, Product Director, und Janina Beck, Business Ownerin der Lern-App der Haufe Akademie.
Ein richtig guter Moment des Lernens ist ein egoistischer Moment. In dem Moment geht es mir um mich. Ich bin davon überzeugt, dass ich das jetzt brauche, dass ich das jetzt machen will, dass ich das cool finde, dass mich das interessiert.
Wir sehen das eher als eine Art Ökosystem, das sich gegenseitig ergänzt und unterstützt. Und da sind wir eben eine Formatlösung, die ganz nah am Lernenden dran ist, ne, die eine App ist, die mobil funktioniert, die ich dann benutzen kann, wann ich es möchte.
Die Lern-App, die Janina und Basti mit ihrem Team entwickeln, heißt Sparks. Und was genau dahinter steckt, erklärt euch jetzt erstmal Janina.
Sparks ist eine neue Lernlösung, die wir entwickelt haben. Es geht bei uns um die Vermittlung von Future Skills, also die Skills, die Menschen in digitalisierten Kontexten brauchen. Und unsere Lösung ermöglicht es, über tägliche kleine Lerneinheiten diese Future Skills aufzubauen. Und wir konzentrieren uns dabei nicht auf Wissen, sondern auf Können. Wir sagen jeden Tag ein bisschen mehr Können mit der App, und das ist Sparks.
Mit Anja Schmitz haben wir direkt auf der LearnTech gesprochen. Sie ist Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim, hat Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und zum Thema Lehr-Lernsettings promoviert. Die Schwerpunkte in ihrer Forschungstätigkeit liegen heute in den Themen New Work, New Learning und Employee Experience.
Und bevor wir jetzt in das Gespräch reinhören, noch ein klitzekleiner Hinweis von unserer Seite. Tatsächlich waren wir vor Ort mit einem sehr guten Aufnahmegerät, aber wir haben es nicht ganz professionell bedient. Man hört ein bisschen, dass es auf der Messe aufgenommen wurde.
Wissenschaft.
Wann spricht man denn eigentlich von selbstreguliertem Lernen? Davon spricht man, wenn die lernende Person ihren Lernprozess selbst bestimmt und selbst steuert. Das heißt, sie verfolgt dabei selbst gesteckte Ziele und sie überwacht auch die eigene Zielerreichung, also wichtiges Thema dabei. Und das heißt eigentlich, somit übernimmt sie auch die Verantwortung für ihren Lernprozess und lernt aus eigenem Antrieb. Und das heißt, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt bei diesem Thema selbstverantwortliches Lernen, dass die lernende Person also klar in einer aktiven Rolle der Kompetenzaneignung ist.
Wenn Sie jetzt sagen, es geht darum, dass Lernende Eigenverantwortung übernehmen, aktiv an ihrem Lernprozess beteiligt sind, gibt es schon Studiendaten, die zeigen, ob Lernende das überhaupt in dieser Weise auch wollen, so viel Eigenverantwortung dabei zu tragen?
Sehr wichtige Frage und ich glaube, da können wir erstmal konstatieren, dass natürlich im Unternehmenskontext wir eine sehr große Heterogenität von Lernenden haben. Ja? Das heißt, da ist jeweils nochmal spezifisch hinzuschauen. Wenn wir aber sagen, okay, gut, was können wir so empirisch denn heranziehen als Belege, dann würde ich gerne eine Studie anführen, die Nele Graf durchgeführt hat. Sie hat da über 10.000 Mitarbeitende befragt und konnte da zeigen, dass Mitarbeitende wirklich bereits ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür haben, dass sie sich kontinuierlich weiterbilden müssen, um eben die beruflichen, um die neuen beruflichen Anforderungen auch zu meistern. Also da können wir sagen, haben wir ein klares Indiz auch dafür, dass Lernende in diese Verantwortung gehen wollen. Aber wir müssen natürlich auch auf der anderen Seite beachten, dass dieses selbstverantwortete Lernen wirklich auch hohe Anforderungen stellt an die Lernenden. Vor allem, wenn wir es jetzt mit sehr fremdgesteuerten Lernkontexten vergleichen, wo wir in ein Seminar gehen, wo wir in ein Training gehen und, ich sag mal, instruiert werden. Und da will ich auch nochmal Befunde heranziehen, die ich zusammen mit Nele Graf und Stefan Scheller 2022 zur Zukunftsfähigkeit der PE ermittelt habe. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, dass Lernende in vielen Fällen gar nicht wissen, wie trägt mein eigenes Lernen zum Erfolg der gesamten Organisation bei. Und das ist ein Riesenthema, ja, weil wenn ich das nicht weiß, haben wir ja die Frage, okay, aber was bedeutet das, bin ich denn überhaupt in der Lage, bin ich geneigt, ja, Verantwortung für mein eigenes Lernen zu übernehmen. Also das heißt, hier müssen wir definitiv auch nochmal dran arbeiten. Und wenn wir nochmal die Studie von Nele Graf 2017 anschauen, dann sehen wir noch eine Herausforderung, nämlich dass Lernende sich oft auch nicht kompetent im Lernen selbst erleben. Also das ist auch nochmal eine Anforderung, die wir haben. Das heißt, wir müssen Lernende auch heranführen an dieses selbstverantwortliche oder eben selbstregulierte Lernen und ihnen das Handwerkszeug geben, zum Beispiel im Hinblick darauf, wie setze ich mir eigentlich Lernziele, wie manage ich denn meine Lernzeit und wie setze ich dann das Neugelernte auch in der Arbeit um.
Wenn wir diese Herausforderungen jetzt betrachten, welche Rolle spielt denn dann die Organisation und die Personalentwicklung dabei, wenn Sie den Mitarbeitenden die Selbstverantwortung fürs Lernen übertragen wollen? Sind das diejenigen, die diese Herausforderungen dann meistern können, da die Unterstützung bieten?
Vielleicht gehe ich da nochmal auf etwas ein, was wir auch in der Studie zur Zukunft der PE rausfinden konnten, nämlich, dass ich diese Selbstverantwortung am ehesten entfalten kann in einem Dreiklang von können, wollen, dürfen. Ja, und vielleicht können wir uns das ja mal anschauen, was bedeutet das jetzt genau. Also vom Können haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Also das heißt, wir müssen Lernende erstmal unterstützen im Erwerb der Lernkompetenz. Das heißt, hier könnte ja die Personalentwicklung mit entsprechenden Angeboten natürlich unterstützen. Aus unserer Erfahrung und auch den unterschiedlichen Projekten, die ich mit Jan Völsing immer wieder durchführe, sehen wir, da geht es vielleicht nicht so sehr darum, den nächsten Kurs Lernen, Lernen anzubieten. Ja? Das kann auch ein wichtiges Fundament sein, aber wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wirklich mit dem Thema Peer Learning, also zum Beispiel Peer Learning Circles, die uns helfen, in eine Reflexion über das Lernen zu kommen. Also ich tausche mich aus über die Lernprozesse mit meinen Peers. Das kann mir auch eine sehr gute Struktur für den eigenen Lernprozess geben und dadurch eben meine Lernkompetenz erhöhen. Zum anderen können wir sagen, das Thema Können, also Kompetenz, können wir auch dadurch aufbauen, wenn wir den Fokus auf die Gestaltung der entsprechenden Rahmenbedingungen legen. Also das heißt, die Personalentwicklung, ja, wenn wir einmal die Kompetenz bei den Lernenden gefördert haben, muss dann natürlich auch dafür sorgen, dass es entsprechenden Lerncontent gibt, ja, auf den ich zugreifen kann, ja, der für mich als Lernender dieser Organisation leicht zugänglich ist, on demand zugänglich ist, Also dann, wenn ich ihn brauche. Und ich sage mal, das ist heute natürlich jetzt nicht mehr so die große Herausforderung. Ja, Content gibt es ja sehr viel, aber was natürlich sehr wichtig ist, ist zu schauen, was ist denn genau der Content, auch der für unsere Organisation passt. Ja, also was wollen wir, ne? Thema Kuration, was wollen wir für die Organisation auch bereitstellen. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem organisationalen Aspekt, was eben genauso wichtig ist, ist auch die Rolle der Führungskraft. Weil hier ist wichtig, dass sie eben auch in die Rolle geht, den Lernprozess zu begleiten und zu unterstützen. Zum Beispiel eben bei der Definition von Lernzielen und ganz wesentlich, das ist jetzt erstmal nichts Neues, das kennen wir ja aus sehr vielen Forschungsbefunden, dass sie auch die Anwendung des Gelernten im Arbeitsprozess unterstützt. Das also zum Thema Können erstmal, ne? Wie können wir das Können fordern? Kommen wir jetzt zum Thema Wollen, also eher die motivationale Komponente. Was ist da wichtig? Auch hier konnten wir in unserer Studie sehen, dass sowohl der PE als auch den Führungskräften eine wesentliche Bedeutung zukommt. Das heißt, damit, oder was haben wir erkannt? Wir haben erkannt, damit Menschen Verantwortung übernehmen für ihr lebenslanges, ja im besten Fall, Lernen, ist es wichtig, dass sie dessen Relevanz verstehen. Und hier brauchen wir einfach die entsprechende, den Input, die Orientierung durch die Führungskräfte und auch das Top-Management. Ja. Das heißt, hilfreich ist hier, wenn die Führungsebenen, die unterschiedlichen, auch wirklich die Bedeutung des individuellen und organisationalen Lernens verdeutlichen. Das heißt, ne, wie kann man das machen? Zum Beispiel über die veränderten Anforderungen zu informieren, auch für die spezifische Organisation. Ja. Also wir können das natürlich ganz global sagen, was verändert sich alles und so weiter. Aber es geht ja genau darum, was bedeutet das für unsere spezifische Organisation? Und es geht auch in die Richtung, die Erwartungen an die Mitarbeitenden klar zu formulieren. Also was wollen wir eigentlich, was erwarten wir als Organisation von euch? Und dann aber auch Anerkennung zu bieten für die übernommene Verantwortung. Ne? Sodass ich überlege, wie kann ich jetzt in meinem täglichen Führungsprozess, sei es in Team-Meetings oder in anderen Situationen, wirklich die Mitarbeitenden auch mit entsprechender Aufmerksamkeit bedenken und somit positiv verstärken, dass sie gelernt haben. Und auch hier können wir, letzter Punkt bei dem Thema Wollen, natürlich die PE nochmal mit einer Aufgabe versehen. Nämlich die PE haben wir gesehen, in unserer Studie wurde von den Befragten genannt, kann zum Beispiel entsprechende Kampagnen starten, sie kann Aufklärung leisten und auch die Möglichkeiten darlegen. Ne? Also was können wir denn dann, was können wir tun, um jetzt Lernprozesse weiter umzusetzen?
Jetzt haben wir schon zwei Komponenten gehört, das Können und das Wollen. Wie sieht es denn mit der dritten Komponente aus?
Ja, wichtiger Punkt. Also das Dürfen und das Sollen müssen wir quasi noch anschauen. Und hier haben wir auch in unserer Studie gesehen, dass wir sehr gute Erfolge dadurch erzielen können, dass wir deutliche Signale setzen, dass zum Beispiel Lernen und die eigenständige Umsetzung des Lernens auch wirklich gewünscht ist, ja, von der Organisation. Und viele Organisationen, die ich aktuell begleite, experimentieren mit dem Thema Lernzeiten. Also das heißt, mit fest definierten Zeitbudgets, in denen dann Freiräume für das Lernen geschaffen werden. Jetzt können wir erstmal sagen, ja, ist das aber nicht eigentlich ein Widerspruch? Ja, also wieso muss ich jetzt feste Lernzeiten, also wieso muss ich eigentlich so diesen Rahmen generieren, wo ich doch eigentlich selbst Verantwortung haben will? Ja? Und im Moment würde ich es eigentlich am ehesten framen, so als Brückentechnologie, ja, bis wir wirklich in den Organisationen diese Idee der Selbstverantwortung und auch Erfahrung mit der Selbstverantwortung gesammelt haben, kann die Definition von Lernzeiten ein deutliches Signal sein, dass wir uns dahin bewegen wollen. Und das dann eben ein wichtiger Punkt und eine wichtige Unterstützung für die Mitarbeitenden, weil die haben dadurch quasi erstmal einen geschützten Raum. Ja? Einige Organisationen machen das zum Beispiel so, dass sie sagen, bei uns gibt es an einem bestimmten Tag X, ja, eine bestimmte Zeit Y, wo klar ist, das sind die Lernzeiten, und haben da zum Beispiel auch positive Erfahrungen damit gemacht, dass da keine Meetings mehr reingelegt werden und so weiter. Ne? Also das kann ein Ansatz sein. Ja, und da fällt aber sicherlich auch die Integration des Themas Lernens in die Unternehmensstrategie sowie auch der Aspekt der lernförderlichen Arbeitsgestaltung. Ja, ich sage mal, gerade lernförderliche Arbeitsgestaltung sprechen wir auch schon seit den 70er Jahren davon. Ja, wird aber, glaube ich, jetzt nochmal ganz neue Aspekte beinhalten, wenn wir uns anschauen, wie die Entwicklung mit der künstlichen Intelligenz in den Organisationen so ihren Lauf nimmt. Ja. Und diese Idee der lernförderlichen Arbeitsgestaltung bedeutet, dass Organisationen eben genau das reflektieren müssen, nämlich inwiefern Anforderungen und Erwartungen an das Thema Selbstverantwortung nicht nur im Lernen bestehen, sondern auch im Arbeitskontext. Ja? Also dass wir immer beide Seiten zusammen betrachten müssen. Ja, und ich glaube, wenn wir diese Punkte beachten, dann ist deutlich, dann können wir deutlich machen, der Lernende darf auch lernen. Weil es ist ja klar, wir müssen immer diesen Konflikt ausbalancieren. Lernzeit versus Produktivzeit. Also woran messe ich meine Mitarbeitenden, wenn ich schaue, wie viele Minuten buchst du auf das Kundenprojekt? Dann ist ja klar, okay, erstmal kurzfristig kann das natürlich für unsere Organisation eine Einbuße bringen, ja, wenn ich nicht aufs Kundenprojekt mich buche, sondern lerne. Ja, und das ist ein Zielkonflikt und der muss von den Führungskräften adressiert werden. Ja? Und das ist wichtig für das Thema Dürfen.
Also dieser Dreiklang aus Können, Wollen, Dürfen, der bleibt bei mir auf jeden Fall hängen. Und damit hat Frau Schmitz uns einen Rahmen gegeben, wie selbstverantwortliches Lernen gut funktionieren kann. Interessant ist jetzt aber die Frage, was gibt es eigentlich schon auf dem Markt und mit welchen Lerntrends und Lernformaten kann man jetzt diesen Dreiklang auch bedienen?
Und darum haben wir Basti und Janina zu uns ins Podcaststudio eingeladen. Janina Beck hat Wirtschaftsingenieurwesen Medien studiert und ist nach einer Station als Mediaberaterin zum Spiegel in Hamburg gewechselt, wo sie als Produktmanagerin für verschiedene Online-Produkte tätig war. 2022 kam sie zur Haufe Akademie und ist nun Business Ownerin der Lern-App Sparks. Und Basti Koch hat Instructional Design an der Florida State University studiert und fand nach einigen Stationen in London und Zürich als Creative Producer 2015 den Weg zur Haufe Group. 2021 ist er intern zur Haufe Akademie gewechselt und seither als Product Director tätig.
Also, dann gehen wir einfach jetzt ins Gespräch mit den beiden.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen Basti und Janina. Voll schön, dass ihr zu uns gekommen seid. Der Weg war ja nicht ganz so weit. Ihr seid drüben von der Haufe Akademie ins Podcast-Studio gekommen. Ich glaube, Basti, du warst schon mal hier, oder?
Ich war schon mal hier, ja, tatsächlich.
Und für Janina das erste Mal bei uns.
Das erste Mal.
Genau. Und extra aus Hamburg gekommen. Das freut uns total.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich würde sagen, wir fangen auch mal locker an. Unsere erste Frage, wir reden hier immer über Lernen. Was habt ihr eigentlich zum letzten Mal gelernt?
Ich habe tatsächlich letzte Woche einen Online-Kurs abgeschlossen.
Und worum ging es da?
Product-led Growth.
Okay, kannst du ein bisschen genauer beschreiben?
Es geht darum, wie man Produkte in den Markt bekommt, ohne Marketing in seiner ursprünglichen Form zu machen, sondern eigentlich eher das Produkt, sich selbst verkaufen soll.
Ich habe gestern was gelernt.
Und was?
Und zwar habe ich gestern gelernt, wie man eine Feder aus einer Doppelbrückengabel entfernt und eine neue einsetzt für einen Mountainbike.
Wir sprechen von Fahrrädern, okay.
Das habe ich mir auf YouTube angeguckt und zwar gar nicht so schwer.
Okay, und hat gut funktioniert dann?
Weiß ich noch nicht. Eingebaut ist sie.
Okay, und wenn du sagst, du hast über YouTube gelernt, dann noch eine zweite Frage. Wie lernst du denn am liebsten? Sind solche Online-Videos?
Nö, ich glaube, das mir persönlich ist das Format erstmal egal. Was aber, glaube ich, am wichtigsten ist, und das gilt vielleicht nicht nur für mich, ist, dass ich die Möglichkeit habe, es direkt auszuprobieren. Mhm. Also einfach nur lesen, gucken, hören, reicht mir irgendwie nicht. Ich will es dann auch gerne machen.
Wie ist es bei dir, Janina?
Ja, mir hilft es immer, wenn ich Sachen aufschreibe, um sie dann besser zu verstehen. Ich lese sehr gerne. Also ich bin tatsächlich eher der Lesetyp als der Videoanschautyp.
Da bin ich voll bei dir.
Ich lese tatsächlich gerne Bücher.
Und wie steht es denn bei euch persönlich mit dem selbstverantwortlichen Lernen? Das ist immer so eine Formel, finde ich, die so durch die Unternehmen wabert. Sie möchten gerne, dass die Mitarbeitenden selbstverantwortlich lernen. Wie ist es denn bei euch im Team? Ist es wirklich so, dass jeder sagt, da fehlt mir noch was, da habe ich eine Lücke, das baue ich mir jetzt selbst eben noch auf, so wie du jetzt eben ein fachliches Seminar ja absolviert hast? Oder wie läuft das mit dem selbstverantwortlichen Lernen bei euch im Team?
Die Leute bei uns im Team arbeiten schon sehr selbstverantwortlich, deswegen muss Lernen ein Stück weit auch selbstverantwortlich funktionieren. Was wir machen, ist, dass wir mindestens einmal, manchmal zweimal im Jahr mit den Leuten sprechen, individuell auch mit ein bisschen länger Zeit. Wir sprechen über Ziele dann, also über inhaltliche, fachliche und persönliche Ziele, und daraus lässt sich eigentlich dann ganz gut auch einen Lernbedarf ableiten, wenn jemand die Unterstützung dafür braucht.
Wir haben euch ja eingeladen, weil ihr die App Sparks entwickelt habt. Und die soll ja auch eine Rolle spielen, eben gerade für selbstverantwortliche Lernen. Dafür habt ihr euch natürlich vorher den Markt auch mal angeschaut. Wie ist das denn, Janina? Welche Rolle spielt denn das selbstverantwortliche Lernen bei den Lernangeboten auf dem Markt im Moment?
Eine immer größere, würde ich sagen. Der Markt ist sehr voll. Also es passiert unheimlich viel, gerade im EdTech-Bereich. Es kommen eigentlich täglich, wöchentlich neue Player dazu, die alle... die meisten in irgendeiner Art und Weise auch auf selbstgesteuertes Lernen abzielen. Wir sehen ganz viele Player, die in zwei Richtungen gehen. Eigentlich gibt es eine Richtung, die stark sich an Technologie orientieren, die eben Technologie einsetzen, um selbstgesteuertes Lernen zu nutzen, indem sie eben bestimmte Contents empfehlen, ne? Also eher auf dieser Daten-Technologie-Ebene unterwegs sind. Und dann gibt es unglaublich viel Content-Anbieter, ne? Also ganz viel Content, das kennt jeder von uns, wenn ich irgendwie das Internet aufmache und was rausfinden möchte. Gibt es wahnsinnig viel Lerninhalt, der in unterschiedlichsten Qualitätsstufen da ist. Was wir tatsächlich nicht sehen und warum wir da auch einen großen Bedarf an Sparks gesehen haben, ist, dass es Angebote gibt, die beides verbinden. Also die eine gute technologische Basis haben und eben auch den dazu passenden, qualitativ guten Content.
Ist das also die Lücke auf dem Markt, wo ihr mit Sparks rein wollt?
Das ist die Lücke, genau.
Und was war dann, wo war der Punkt? Wann habt ihr bei der Haufer Akademie entschieden, wir brauchen jetzt so eine App, wir entwickeln das, wie kam das dazu? Ich glaube, da muss ich dich anschauen, Basti. Du warst als Erster dabei, oder?
Ja, tatsächlich war ich relativ am Anfang dabei. Ich glaube, was uns da relativ stark bewusst geworden ist, dass wir noch keine richtig gute Lösung dafür haben, wenn wir kontinuierlich etwas aufbauen wollen, also kontinuierliches Lernen ermöglichen wollen. Wir hatten immer so ein Beispiel, jetzt geht es ja zum Glück langsam Richtung Sommer. Und das Beispiel, was wir immer sagen, wenn du den Waschbrettbauch haben willst für den Sommerurlaub oder die Bikini-Figur oder beides, dann reicht es nicht oder hilft es dir nicht, die Woche vor deinem Urlaub ganz viel Sport zu machen. Sondern wenn du das wirklich haben willst, dann musst du das die ganze Zeit machen. Und wahrscheinlich jetzt anzufangen, ist höchstwahrscheinlich zu spät, je nachdem, wo man gerade steht. Also bei mir wäre es auf jeden Fall zu spät. Das ist die Idee dahinter, dass wir eine Lösung finden wollten, die es Menschen, damit Teams und damit Organisationen, es ermöglicht, irgendwie täglich besser zu werden. Also jeden Tag ein bisschen was zu machen.
Ich glaube, wir müssen hier einmal die HörerInnen ein bisschen mehr noch ins Boot holen, was eigentlich genau hinter dieser App steckt. Mal kurz zusammengefasst.
Also da gibt es so unterschiedliche Blickwinkel, die man drauf haben kann. Aber tatsächlich ist Sparks auf der einen Seite die Verbindung aus Technologie und Content. Diese Verbindung versuchen wir so gut es geht, so perfekt wie möglich unserer Zielgruppe, dem deutschen Mittelstand, anzupassen. Und dieser Zielgruppe wirklich komplett auf Augenhöhe zu begegnen. Was braucht ihr wirklich? Und der schöne Vorteil ist, dass wir Teil davon sind. Also wir können uns wirklich angucken und sagen, was brauchen wir denn eigentlich und was finden wir richtig gut? Wir gleichen das natürlich ab mit dem Markt, mit unseren Kunden und so weiter. Aber eigentlich ist das immer schon eine ziemlich gute Daumenregel. Und das versuchen wir zu ermöglichen. Also wir bauen unseren Content selbst und geben uns da sehr viel Mühe, den wirklich zu optimieren, den wir dann täglich in wenigen Minuten anbieten. Und den tatsächlich individuell personalisiert und in dem Sinne dann vielleicht auch selbst verantwortlich, selbstgesteuert anbieten. Die Idee ist bei uns, wir wollen weg von den Events, wir wollen nicht das, was in deinem Kalender steht, Wir wollen weg, wir wollen sogar weg von dem Begriff oder der Auffassung lernen. Dummerweise, gerade im betrieblichen Kontext, hat das halt immer so einen gewissen Geschmack. Es fühlt sich dann an wie eine Weiterbildung. Wir wollen eher hin in die Welt des Gewohnheiten aufbauen, also Habits aufbauen. So ähnlich wie, ihr kennt das, es gibt mittlerweile Apps zum Yoga machen. Es gibt Apps zum Fitness machen. Es gibt Apps zum Sprachenlernen, die genau darauf einzielen. Also sie machen mir total leicht, jeden Tag ein bisschen was zu investieren.
Hattet ihr denn eine von diesen Apps als Vorbild? Also gerade beim Sprachenlernen, die Apps sind ja wahnsinnig so gestaltet, dass man da immer wieder dranbleibt und immer wieder so ein Stückchen weiterlernt und eben wirklich von sich aus immer wieder reinschaut.
Voll. Ich glaube, was ich über uns sagen kann, wir sind Fans von total vielen von diesen neuen Lösungen. Und deswegen machen wir das ja auch total gerne. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hey, das war jetzt diese eine App und die haben wir versucht zu kopieren. Aber wir lassen uns total gerne inspirieren und feiern das auch, wenn jemand mit einer coolen Lösung um die Ecke kommt.
Aber ihr habt da jetzt nicht den gesamten Haufe-Akademie-Katalog reingepackt, sondern auf welchen Content bezieht ihr euch, Janina?
Wir beziehen uns auf Future Skills, also die Soft Skills, die quasi Mitarbeitenden in einer sich immer stärker verändernden Welt brauchen. Wir sehen auch, dass es da einen wahnsinnig großen Bedarf gibt, einen wahnsinnig großen Need am Markt, gerade in Deutschland, gerade im deutschen Mittelstand. Und wir wollten tatsächlich eine Lösung an den Markt bringen, die es ganz leicht ermöglicht, auch viele Menschen in Unternehmen auf diesen Skills zu schulen. Weil wir eben sehen, dass die Einstiegshürden manchmal sehr hoch sind. Es gibt auch Studien, die immer zeigen, Deutschland bleibt eigentlich immer noch in so einer Hesitator-Rolle, obwohl ja eigentlich die Digitalisierung schon wahnsinnig viel Veränderung hervorgerufen hat. Und da wollten wir tatsächlich eine Lösung anbieten, die es jedem Einzelnen ermöglicht, leicht auf seinem eigenen Level, ne, deswegen auch immer dieses Personalisierte, sich eben in diesen Future Skills weiterzuentwickeln und besser zu werden. Wir schauen uns immer das Skillset an und gucken eigentlich immer auf so einen T-Shaped-Mitarbeiter, ne, der im Prinzip in diesem langen unteren Teil des Ts in irgendeiner Disziplin sehr gut ausgebildet ist, ein Experte ist. Und was es eben in Zukunft braucht, ist eben dieses obere Element des Ts, dieses verbindende Element, und das sind ja die Soft Skills. Die ermöglichen es vielen Experten, gut gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Und deswegen sind aus unserer Sicht und nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus vielen Studien, diese Future Skills einfach wahnsinnig wichtig für alle.
Ja, wenn wir uns die angucken, die Future Skills, gehen wir auch gerne sogar noch einen Schritt weiter und schneiden die in Pakete, die Sinn machen. Sinn machen wieder, also nicht nur für eine Organisation, sondern auch für Mitarbeiter selbst. Also dass man nicht einfach sagt, du wirst jetzt voll gut in Future Skills, weil da fällt es mir vielleicht auch schwer, mich mit zu verknüpfen. Was bedeutet das eigentlich für mich? Sondern wir suchen da ganz genaue Ziele nicht vorzugeben, aber anzubieten, ist, glaube ich, das richtige Wort.
Und wie genau macht ihr das dann?
Für uns ist ein gutes Beispiel hybride Zusammenarbeit. Das sehen wir an uns selbst, das sehen wir an allen unseren Kunden. Das ist einfach ein Thema, das uns jetzt beschäftigt. Wir sind in diesem neuen Normal angekommen, egal was das so ein bisschen heißt. Aber was es auf jeden Fall heißt, ist, gerade wenn wir die Firmen neue Leute einstellen, die haben die Anforderung, hey, ich komme nicht jeden Tag ins Büro. Oder, was natürlich auch total cool ist, stellen Teams zusammen, die überall verteilt sind. Das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Und wie meistere ich das? Wie kriege ich das richtig gut hin? Und da helfen einem tatsächlich diese Skills. Und wenn man die so hört, die einem da helfen, das sind auch die alten Bekannten. Empathie, Kommunikation, aber natürlich auch der Umgang mit diesen Tools, mit diesen ganzen Sachen, die uns plötzlich um die Ohren fliegen.
Das heißt, wenn wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen, ein bisschen weg von der App, welche Rolle spielt denn eben dieses Orientierung geben beim selbstverantwortlichen Lernen? Also man kann eben, du hast vorhin schon gesagt, es ist eine gemeinschaftliche Sache, man kann jetzt nicht einfach sagen, so, jetzt lernt mal alle selbstverantwortlich, man muss ja auch die Orientierung mitgeben, dass man das in Anführungszeichen Richtige lernt. Also ich muss sagen, so eine Yoga-App wäre für mich jetzt schon nicht ganz schlecht, aber wahrscheinlich würde sie nicht dazu beitragen, dass dieser Podcast besser wird. Außer die Atmung würde besser werden. Also ja, okay. Unsere Producerin nickt nebendran, ich muss mir eine Yoga-App runterladen. Deswegen nochmal die Frage, wie kriegt man eben Mitarbeitende dazu, das in Anführungszeichen im Unternehmenssinne Richtige zu lernen?
Wir betrachten das gerne aus mindestens zwei Perspektiven. Auf der einen Seite ist es natürlich total wichtig und auch richtig, dass das zusammenpasst. Und was soll da zusammenpassen? Da muss natürlich irgendwie eine Unternehmensstrategie, wenn man so will, mit dem persönlichen Lernerlebnis zusammenpassen. Die zwei sollen aufeinandertreffen. Natürlich ist es gar nicht so leicht. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir meinen, wenn wir sagen, okay, selbstverantwortliches Lernen, ist das eigentlich der richtige Begriff. Eine Sache, von der wir fest überzeugt sind, ein richtig guter Moment des Lernens ist ein egoistischer Moment. In dem Moment geht es mir um mich. Ich bin davon überzeugt, dass ich das jetzt brauche, dass ich das jetzt machen will, dass ich das cool finde, dass mich das interessiert. Und wenn das wirklich so ist, dann ist es relativ schwer, da irgendwie so eine Unternehmensstrategie mit reinzuflechten. Aber natürlich, und gerade das, was Janina meinte mit den T-Shape-Mitarbeitern, mit der Idee, Experten miteinander richtig gut zu verknüpfen, dass die die immer komplexeren Probleme der Zukunft gemeinsam lösen können. Aber die andere Perspektive ist, wir sind kein Lernmanagementsystem, wir managen Lernen nicht. Im besten Fall wollen wir Lernen facilitieren. Wir wollen, dass die Leute was können, was sie vorher nicht konnten. Wir möchten diesen einen Schritt weitergehen.
Stichwort Orientierung ist ja schon auch eine gute Frage. Wie funktioniert das eigentlich, den Mitarbeitenden so viel Orientierung zu bieten, dass sie dann tatsächlich auch selbstverantwortlich lernen können? Welche Rolle haben dabei die Organisation und die Personalentwicklung? Und welche Lernstrukturen müssen sie zur Verfügung stellen? Diese Fragen haben wir Professorin Schmitz gestellt.
Und als Antwort hat sie uns vor allem zwei Leitplanken mitgegeben. Zum einen zu beachten, dass wir eine große Heterogenität bei den Mitarbeitenden haben und zum anderen, dass es notwendig ist, ein Gerüst zu bilden. Da hat sie sich eben auch angelehnt an die konstruktivistische Lerntheorie und das Prinzip des Scaffolding, ein Gerüst zu bilden, das sich an den Orientierungsbedarf der jeweiligen Lernenden anpasst.
Und wenn man sich an dem Lernbedarf des Einzelnen orientiert, ist die nächste Frage, die sich anschließt, mit welchen Lernformaten holt man denn den Einzelnen ab, damit er bestmöglich lernen kann? Und auch dazu hat uns Frau Professorin Schmitz eine schöne wissenschaftliche Perspektive geliefert.
Bei Lernformaten müssen wir zum Start, glaube ich, erstmal konstatieren, wir brauchen eine Vielfalt. Ja? Es gibt nicht die silberne Kugel, ja, das Silver Bullet, sondern wir müssen wirklich schauen, was passt für unsere Organisation, was passt für die unterschiedlichen Lernziele, die wir verfolgen in der Organisation. Und dann können wir sagen, es ist zuträglich, wenn Lernformate zugänglich sind und wenn wir hohe Freiheitsgrade und hohe Selbstbestimmung ermöglichen. Also zum Beispiel in der Wahl der Formate, ja, aber auch in der Wahl der Reihenfolge auch, ne, wann lerne ich. Und es ist sehr hilfreich, wenn diese Formate eben zur Reflexion anregen und dann auch Feedback-Prozesse in wirklich den Formaten etabliert sind. Ja. Und das kann ich natürlich durch ganz unterschiedliche Formate abbilden. Ja. Wir kennen ja schon lange wirksame didaktische Prinzipien, die gilt es da sicherlich umzusetzen. Ja. Wir haben heute natürlich aber auch durch die digitalen Möglichkeiten nochmal einen ganz neuen Fächer dazu bekommen an Lernformaten. Ja. Das heißt, für einige Lernende werden wir sehen, sind Gamification-Elemente sehr motivierend, ja, die erleben das als sehr positiv. Andere werden vielleicht eher dabei behalten durch dieses sukzessive Feedback, das ich bekomme, dass ich also selbst mich als wirksam erlebe, ja, dass ich merke, das macht einen Unterschied, ich komme voran, ja. Also auch das Thema Transparenz kann einen sehr hohen Motivationscharakter entfalten, ja. Und ich will vielleicht nochmal betonen, dass es jetzt nicht nur um die einzelnen Lernformate selbst geht, ja, sondern auch um deren sinnvolle Einbettung in unser gesamtes Lernökosystem. Ja, weil da sprechen wir ja an ganz vielen Stellen drüber. Wir dürfen Lernen jetzt nicht separat betrachten. Lernen erfolgt immer im Einklang mit der Arbeit, auch das Thema Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Ja. Wenn ich Menschen habe, die in ihrem Arbeitskontext sehr fremdgesteuert sind, Und ich dann aber die Erwartung an sie adressiere, ja, übernimm doch jetzt bitte mal ganz eigenverantwortlich dein Lernen, damit erzeuge ich eine gewisse Diskrepanz. Ja? Und da ist wirklich fraglich, ob das die beste Voraussetzung ist. Und ich würde mal behaupten, nein, ja, das ist nicht die beste Voraussetzung. Wieder den Bostel sagt zum Beispiel auch, na, das ist ja wichtig, Lernkultur ist wesentlich, aber wir dürfen es nicht separat betrachten von Arbeitskultur. Ja? Und in dem Lernökosystemansatz, den ich mit Jan Völsing entwickelt habe, da sagen wir genau das, ja, guckt natürlich aufs Lernen, aber guckt auch auf die Arbeitsgestaltung. Ja? Und ich glaube, in dieser Idee, dass ich sage, ich muss Arbeiten betrachten, ich muss meine Technologien betrachten, ich muss die Formate betrachten und Lern- und Arbeitskultur, haben wir die besten Voraussetzungen geschaffen, um wirklich den Nährboden zu bereiten dafür, dass die Lernenden Eigenverantwortung übernehmen.
Das Thema Lernökosystem ist auch eins, das ich schon direkt am Anfang auf die Themenliste für unseren Podcast geschrieben habe. Auch darüber werden wir sicherlich künftig noch einen eigenen Podcast machen.
Und ich finde, dieses Bild von Lernökosystem zeigt ja auch, dass wir wirklich eine Vielfalt an Lernformaten und Produkten brauchen und es nicht die eine perfekte Lösung für alle Lernenden gibt. Und insofern war es auch interessant, bei den Kollegen nachzuhaken, wofür sie sich jetzt in ihrer Lern-App entschieden haben, welche Formate sie bedienen und auf welche Lernmethoden sie setzen.
Wir haben ja schon über Technologie und Content gesprochen. Eine Idee oder eine Strategie, die wir haben, ist tatsächlich, diesen Content so gut wie möglich zu bauen. Auf der einen Seite sind es tatsächlich die Formate. Man kann bei uns relativ klassisch Microlearning erleben über kleine, minutenlange Einheiten, in denen man auch die Klassiker findet von Drag and Drop und Multiple Choice, Single Choice. Natürlich sehr stark mit Storytelling aufgeladen. Also wir versuchen da sehr realistische Szenarien zu bauen, in denen ich mich schnell einfinden kann und sagen kann, okay, das ich weiß, ich kenne die Situation und versuchen die nahe erlebbar zu machen in diesem einen Format. Was wir aber auch machen, wir bieten diese Contents als Audio an. Das heißt, wir produzieren die gleichen Inhalte nochmal als Mini-Podcast, könnte man sagen, ohne dass wir sie Podcast nennen, die auch sehr aktiv gestaltet sind, dieses Storytelling noch mehr aufnehmen, aber ich auch da wirklich die Möglichkeit habe, aktiv mitzudenken, was könnte die Lösung sein. Also das haben wir schon mal redundant, wenn man so will, produziert. Wir reichen das alles an, auch mit Videos. Und die Videos haben bei uns aber vor allem wahrscheinlich irgendwie einen kontextschaffenden Charakter. Wir haben in Sparks vor allem Interviews mit Menschen aus der Zielgruppe von diesen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die erzählen darüber, hey, das war mein Problem und so habe ich es gelöst. Oder so machen wir das bei uns. Oder wenn ich drei Sachen anders machen würde, bevor ich agile Arbeitsmethoden einführen würde, dann würde ich die drei Sachen nicht mehr machen. Da ist jetzt nicht ganz so viel Inhalt drin, aber es gibt natürlich total guten Kontext und bringt auch nochmal diese Augenhöhe rein, dass man sagt, ey, das sind wirklich die Sachen für mich von Leuten wie mir.
Es gibt ganz viele Gründe, warum ich noch andere Formate brauche, um zu lernen. Also wir sehen das eher als eine Art Ökosystem, das sich gegenseitig ergänzt und unterstützt. Und da sind wir eben eine Formatlösung, die ganz nah am Lernenden dran ist, ne, die eine App ist, die mobil funktioniert, die ich dann benutzen kann, wann ich es möchte.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie Lernen funktionieren könnte. Wenn wir das mal ganz banal sagen, muss Lernen Spaß machen? Also ist das auch ein Ziel, das euch antreibt dabei?
Ja, Lernen muss Spaß machen. Lernen muss Spaß machen und es muss mir was bringen, weil sonst mache ich es nicht.
Ja. Basti nickt.
Ich glaube, es muss Spaß machen. Vielleicht nicht immer, aber in unserem Fall muss es Spaß machen. Also wir gucken da schon, dass die Leute Spaß haben bei uns. Ja? Das ist uns schon wichtig.
Das heißt, wir haben schöne Formate, wir haben Spaß, wir bieten auch noch Orientierung, indem wir den Content ein Stück weit auch eingrenzen. Was brauche ich denn dann noch dazu, damit man nicht nur in dem Moment mit der App lernt, sondern auch tatsächlich das lebenslange Lernen umsetzt? Was braucht man denn im Lernangebot, damit der dann auch nicht nur mit der App aufhört, sondern immer und immer wieder weiterlernt?
Für mich ist eine weitere wichtige Zutat die Anwendbarkeit. Die Wirksamkeit, also dass ich nicht nur was Witziges, Nettes gelernt habe, sondern dass ich es auch kann, dass ich es machen kann und ausprobieren kann, direkt, am besten direkt danach. Also ich hab mir einen Spark angeguckt und leg das Device zur Seite und kann es direkt ausprobieren oder an dem Tag ausprobieren. Und im besten Fall erzeugen wir damit auch ein positives Erlebnis. Also, das funktioniert ja tatsächlich. Das ist ja wirklich anders, wenn ich das so mache. Und das ist so einer von diesen Gründen, von dem wir überzeugt sind. Wenn wir diese Erlebnisse schaffen können, bringen die Leute zurück, weil hier können sie ja mehr von diesen Erlebnissen einsammeln. Es gibt noch mehr Zutaten. Also natürlich gucken wir uns unterschiedliche Gamification-Sachen an, aber auch nicht einfach nur, weil das gerade cool ist oder weil das gerade in ist oder weil man das machen muss. Auch hier kann man ganz bewusst Sachen weglassen, weil die Digitalisierung ist weit genug fortgeschritten, dass auch Leute erkennen, ja, das ist ja jetzt einfach nur Punkte sammeln. Oder das ist einfach nur eine Notification, die mich nervt. Das kennen wir ja auch, wenn die zweimal weggewischt sind, dann sind sie einfach weg. Oder wirken genau andersrum, demotivieren, nervt mich nicht.
Gebt ihr denn so eine Art Anleitung mit für die Mitarbeitenden in der Personalentwicklung, die ja dann die App ihren Mitarbeitenden wiederum anbieten? Weil das Problem an sich ist ja meistens immer als erstes kommt ja, wann soll ich denn das noch machen? Wie soll ich mir denn da jetzt noch Zeit für freischaufeln? Gebt ihr da so ein bisschen so Erfolgsfaktoren sozusagen mit, wie man das denn tatsächlich dann auch schafft, dass die Mitarbeitenden diese App nutzen?
Ja, wir sind gerade in der Pilotphase mit einigen Kunden und schauen uns das da ganz konkret an. Also was sind die Probleme, die eigentlich mitbringen? Und die sind auch sehr unterschiedlich. Und unser Ziel ist schon, da sehr individuell dann auch Unterstützung mitzugeben. Wie kann ich Sparks ins Unternehmen integrieren? Was muss ich beachten? Welche Bedarfe gibt es vielleicht speziell bei unterschiedlichen Abteilungen oder Teams?
Hast du so ein paar konkrete Tipps noch abschließend?
Ich glaube, der Tipp, den ich mitgeben würde, ist, diese Flexibilität zu ermöglichen, den Menschen in den Unternehmen und ihnen das Zutrauen, dass sie das auch selbstgesteuert dann immer wieder anwenden.
Ja, der Tipp ist wahrscheinlich, nehmt es ernst und präsentiert es auch so. Es sollte nicht das nächste Tool sein, das freigeschaltet ist. Guck mal, hier habt ihr was. Sondern die besten Erfahrungen bisher haben wir gemacht, wenn wir tatsächlich dann einen internen Launch hatten. Da helfen wir natürlich auch und sagen, das sind die Sachen, die man sagen kann, das sind die Sachen, die vielleicht bei euch motivierend sind. Aber tatsächlich gibt der Geschichte genug Gewicht und sagt, ja, das ist uns wirklich wichtig und das ist wirklich cool. Und das hilft natürlich.
Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr hier heute bei uns persönlich im Podcast-Studio wart. Super spannendes Thema, super spannende App, die ihr auch entwickelt. Und bleibt uns nur noch zu sagen:
Dankeschön an Basti und Janina.
Wir haben zu danken. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Es ist echt so, wie wir schon am Anfang gesagt haben, es ist ein unfassbar breites Thema, das selbstverantwortliche Lernen. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Und trotzdem haben wir unsere GesprächspartnerInnen so ein bisschen dazu gezwungen, auf die Frage selbstverantwortliches Lernen, was braucht es dafür, in 1 bis 2 Sätzen nochmal zu antworten?
Also in 1, 2 Sätzen ist es der Dreiklang, den ich vorhin angesprochen habe, können, wollen, dürfen. Wir müssen darauf schauen, ja? Wir müssen es einbetten in ein Gesamtsystem. Nicht anschauen oder nicht stehen bleiben bei einzelnen Komponenten, sondern es wirklich systemisch betrachten.
Für selbstverantwortliches Lernen brauchen Mitarbeitende den richtigen Content, den Zugang zum richtigen Content und die Flexibilität, ihn so einsetzen zu können, wie sie ihn brauchen.
Aus meiner Sicht würde ich gerne nochmal zurückspulen zu diesem egoistischen Moment. Also eigentlich geht es da auf der einen Seite um Motivation. Also Motivation, das jetzt auch zu machen, aber auch die Erkenntnis, dass mir das was bringt. Aber ich glaube, ich brauche auch die Freiheit. Ich brauche die Freiheit von meinem Arbeitgeber, von meinem Team, von meinem Chef, wie auch immer, mir diesen Moment zu nehmen und zu gönnen. Und da brauche ich so eine gewisse Selbstverständlichkeit.
Christina, du hast es ja jetzt schon öfters gesagt, das ist so ein breites Thema und trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die mir echt hängen geblieben sind jetzt aus den beiden Gesprächen. Und es sind vor allem Rahmenkomponenten, die wir brauchen, damit selbstverantwortliches Lernen funktioniert. Das ist Ziele setzen, damit die Lernenden wissen, wo es hingeht. Es gehört auch Motivation dazu, die eben im besten Fall dann auch aus den Lernenden selbst kommt, weil sie wissen, wo sie hinwollen und weil sie wissen, was sie auch am Ende können wollen. Das fand ich auch ein sehr spannendes Bild. Genauso spannend finde ich das Bild des Lernökosystems, weil das zeigt, dass wir eben so eine große Bandbreite an Lernformaten inzwischen haben, auch durch den digitalen Schub. Und dann nochmal zwei Rahmenkomponenten, die mir auch ziemlich relevant erscheinen, nämlich Orientierung zu geben. Natürlich wollen wir, dass die Lernenden dann mehr Eigenverantwortung tragen beim selbstverantwortlichen Lernen und trotzdem braucht es noch ein paar Orientierungsplanken und aber auch ein gewisses Maß an Flexibilität, sodass jeder und jede Lernende einfach individuell lernen kann.
Da ist trotzdem noch genug Stoff für viele weitere Podcast-Folgen. Aber jetzt zum Schluss hole ich erstmal noch den Würfel raus und es geht zu unserer Checkout-Frage.
Checkout.
Ja, liebe Julia, was machst du jetzt, wenn wir hier fertig sind?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, werde ich erstmal rausgehen und ein bisschen die Sonne genießen, weil es hier drin eben doch ohne Fenster ziemlich dunkel ist. Und passend zu unserem Thema habe ich schon während der ganzen Gespräche drüber nachgedacht, ob ich nicht doch einmal eine Sprachlern-App nutzen könnte, weil auch eine Freundin von mir neulich angefangen hat, Finnisch zu lernen, weil ihr Schwager sich in Finnland befindet. Habe das so gesehen und dachte, naja, jeden Tag so eine kleine Portion, vielleicht könnte ich da was machen. Bei dir?
Vielleicht wäre das auch eine Idee für mich. Ich plane ja jetzt noch meinen Mini-Trip nach Italien und so ein paar Brocken Italienisch vor, noch mit der Sprachlern-App wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei ich mich da auch immer so ein bisschen auf meinen Mann verlasse, der ja so mit Portugiesisch, Italienisch da so Rade bricht.
Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Wie hast du eigentlich Portugiesisch gelernt?
Nicht mit einer Lern-App.
Warum nicht?
Gab's damals noch nicht. und jetzt willst du noch den Satz dranhängen zu alt, ne?
Richtig. Also ich weiß nicht, ob die HörerInnen sich noch erinnern können, aber in Folge 1 habe ich gehört zu jung, weil ich mich nicht an die Büroklammern Word erinnern konnte und habe schon seit den letzten Folgen danach gesucht, dass ich das endlich mal zurückgeben kann.
Hat geklappt. In diesem Sinne, lieben Dank an alle ZuhörerInnen, dass ihr bei unserer 4. Folge dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn wir über die Zukunft der Personalentwicklung sprechen.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.